Reisen im digitalen Zeitalter, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Podcast-Folge. Wir, das sind Alette, Maria und ich, Julia, drei Studentinnen der Medienkulturwissenschaft. Reisen im digitalen Zeitalter. Das war der Titel des Seminars, in dessen Folge die heutige Podcast-Episode entstanden ist. Wir haben uns dazu gefragt, wie sieht die Zukunft des Reisens aus? Medien im Wandel? Reisen im Wandel? Hierzu sprach Maria mit der Bloggerin Lynn, welche uns hinter die Kulissen der Influencer-Welt mitnahm und uns von ihren Gedanken zum Thema Instagram-Tourismus erzählte. Alette unterhielt sich mit Walter M. Weiß, ein Reiseführerautor, welcher mit uns seine Beobachtungen des heutigen Reisens teilte und die damit einhergehenden, veränderten Bedingungen in seinem Beruf. Doch bevor wir mit den Experten sprechen, haben wir unsere Freunde und Verwandte gefragt. Wie viele Reiseführer besitzt ihr eigentlich?
20, 25 Reiseführer.
Ich glaube, es sind 3.
Nicht so viele, 5, 6?
50.
Ja, ich glaube, ich besitze einen Reiseführer, ja. Ich habe ihn geschenkt bekommen und nicht aufgeschlagen, ja.
Ich glaube, ich habe einen einzigen. Ja, es war mehr so ein Geschenk.
6, 7 vielleicht schon, also dürfte ich schon haben.
Ganz schwer zu sagen. Ich bin seit 90 ADAC-Mitglied und habe von dort alle möglichen Karten bisher bekommen.
Hier zeigt sich also schon eine kleine Tendenz. Während unsere Eltern und Großeltern viele Reiseführer besitzen, scheint bei unserer Generation der Reiseführer ein unbeliebtes Geschenk zu sein. Also doch lieber der Reiseblog oder ist der auch schon nicht mehr aktuell?
Darüber habe ich mit der Reisebloggerin Lynn gesprochen. Derzeit macht die 24-jährige Studentin ihren Master in Atlantic Studies in Hannover und führt seit einigen Jahren den Reiseblog Lieschen Radieschen Reist, inspiriert von ihrer Lieblingskinderbuchfigur. Auf ihrem Blog findet man viel rund um Afrika, wo sie ihr Herz zwischen Namib und Kapstadt verloren hat. Aber auch nützliche Tipps und Tricks und vor allem, was man beim Reisen beachten sollte, ist auf ihrem Travelblog zu finden. Sie hat schon über 30 Länder bereist und hat mir im Interview von ihrem Weg zur Travelbloggerin erzählt. Wir haben auch über die Entwicklung in der Blogger-Szene geredet, was sie vom Trend des Instagram-Tourismus hält und wie der Algorithmus auf Instagram es einem manchmal nicht leicht macht. Hey Lynn, schön, dass du heute dabei bist und wir freuen uns ganz doll, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns das Interview heute zu machen. Als erstes will ich von dir wissen, wie bist du eigentlich zur Reisebloggerin geworden und was für eine Motivation steckt bei dir dahinter? Was macht den Blog als Medium eigentlich so besonders?
Also ich möchte in erster Linie inspirieren und vielleicht auch ein bisschen ja, so besondere Ecken zeigen. Also ja, dahingehend, dass man vielleicht auch ein bisschen die auftretenden Pfade verlassen kann. Also gar nicht, dass es jetzt immer was Unentdecktes sein muss oder so. Aber vielleicht ja, muss man auch nicht den 12. Urlaub auf Usedom machen, sondern kann sich andere schöne Ecken in Deutschland anschauen. Oder ja, fliegt nach Afrika und schaut sich irgendwie Südafrika an. Also ich glaube, das ist so ein bisschen meine Gedanken dahinter, Denkanstöße zu geben und zu zeigen, das ist auch schön und man muss nicht immer das Gleiche machen und das funktioniert auch. Daraus ist dann eben der Blog entstanden, dass ich einfach ein Interesse daran habe, meine Reisegeschichten zu teilen, aber auch in Austausch zu treten. Und ich finde den Blog da einfach ein schönes Medium, weil es so ja, unterschiedliche Dinge auch einfach kombiniert. Ich glaube aber auch, dass man damit wirklich vorsichtig sein muss, also wie auch in diesem Beispiel mit der einen Influencerin, die da so viele Leute animiert hat, in den Nationalpark reinzugehen und die Wege zu verlassen und sich auch in Gefahr zu begeben. Also ich finde, da ist ein Punkt erreicht, das ist einfach zu viel. Da muss man sich bewusst machen, was man auch auslösen kann. Also ja, es ist irgendwie die Waage halten. Prinzipiell finde ich es gut, es darf nicht zu viel sein. Ich glaube, das ist so, wenn man das zusammenfassen möchte, mein Resümee.
Worüber machst du dir am meisten Gedanken bei deiner Tätigkeit als Bloggerin? Wie bewertest du deine persönliche Verantwortung und auch Einflussnahme auf deine Community?
Also ich glaube, alleine mit meinem Wort reproduziere ich vielleicht Klischees oder schaffe ich das, neue Aspekte reinzubringen? Also ich glaube, das ist eine Sache, wo ich mir definitiv viele Gedanken mache, was meine Worte auch auslösen können und wie sie rüberkommen. Und da probiere ich irgendwie ja, also da denke ich, glaube ich, übersetze doch zwei oder dreimal nach, wie ich die schreiben kann. Also gerade auch, ich bin ja viel in Afrika unterwegs und gerade da ist es mir eigentlich auch wichtig, nicht dieses ja, Klischeebild zu zeichnen, was viele im Kopf haben, sondern auch andere Bilder zu zeigen und zu sagen, hey, das ist auch Afrika. Es ist vielleicht überraschend für euch, aber das ist genauso eine Realität wie alles andere. Und es ist nicht nur Safari, sondern es gibt Megacities und eine coole Kulturszene. Ne? Und es ist halt ein Kontinent und kein Land und so. Also da mache ich mir viele Gedanken.
Du bist ja jetzt vorwiegend als Bloggerin aktiv, aber man findet dich ja auch auf Instagram. Und da interessiert mich die Frage, wie entscheidest du, was für Fotos du auf der Plattform postest? Sind deine Bilder gestellt oder real? Inwiefern spielt der Algorithmus eine Rolle dabei?
Also bei Instagram ist es so, dass ich eigentlich dann fast jeden Tag einfach ein Foto poste, was mir gefällt. Da habe ich es auch ein bisschen geschafft, mich so von diesem Algorithmusdenken zu lösen, sondern poste halt wirklich, was ich schön finde, eine gute Landschaft oder wenn wir lecker gegessen haben. Aber es ist schon so, dass ich auch manchmal sage, wenn mich jemand begleitet, ach, mach doch nochmal ein Foto von mir oder vielleicht stelle ich mich mal dahin, das sieht bestimmt gut aus. Ich glaube, wenn ich privat unterwegs wäre, würde ich wahrscheinlich nicht so viele Fotos von mir machen, weil gerade was ich auf Instagram beobachte, ist, wenn ich ein Foto von der Landschaft poste, bekommt das wesentlich weniger Likes, als wenn eine Person zu sehen ist. Und das hat man definitiv immer im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob das unbedingt inszeniert ist, aber es ist definitiv mit einem Hintergedanken und nicht aus einer Motivation entstanden, die unbedingt von mir persönlich kommt, sondern die ist, ja, das ist eher von Instagram und dem Algorithmus getrieben. Ich denke, oh, das kommt jetzt bestimmt gut an, wenn ich so ein Foto mache.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du beim Posten deiner Fotos, anders als bei deinem Blog, bei Instagram unter dem Einfluss vom Algorithmus stehst. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wo das für dich besonders auffällig war?
Ich probiere jetzt halt mehr einen Fokus auf Bücher zu legen, ich auch viel lese und die Posts kommen gar nicht an. Also das, irgendwie habe ich anscheinend keine Blase drum kreiert oder die Bilder sind dann nicht so schön. Das finde ich schon eine interessante Beobachtung, weil ich finde das auch klasse, aber irgendwie Instagram anscheinend nicht. Also.
Welche Themen kann man denn auf deinem Blog Lieschen Radieschen Reist hauptsächlich finden?
Auf dem Blog muss es mich so ein bisschen catchen. Also es gibt auch ganz viele Dinge, die nicht auf meinem Blog Einzug finden, weil das dann wirklich nur so kleine Anekdoten sind oder vielleicht auch nicht unbedingt ein Tipp oder es kommt mir fast ein bisschen banal vor. Da lässt sich vielleicht auch mit Worten nicht transportieren. Das kommt auch vor. Aber ich mache gerne auch so Routenbeschreibungen zum Beispiel, weil ich mich immer frage, was würde die Leute wohl interessieren, wenn sie vor so einer Reise stehen? Und das sind meist dann Routenvorschläge oder Tipps für Unternehmungen. Vielleicht auch, wie viel Geld muss ich einplanen? Wie sieht das Thema Sicherheit aus? Also sowas findet wirklich viel Raum auf meinem Blog.
Und jetzt kommt von mir mal die spannende Frage, wie du dich selbst siehst. Würdest du dich selber als Influencerin oder als Travel-Bloggerin bezeichnen? Denkst du, man kann dich da in so eine Schublade einordnen oder bist du eher so hybrid unterwegs?
Ich würde sagen, tendenziell eher nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade so zwischen ReisebloggerInnen und so Influencern, ja, ich würde es nicht einen Streit nennen, aber viele weisen das schon von sich. Also die sagen, Blog ist nochmal was anderes, als nur eine Instagram-Seite zu haben, nur in Anführungszeichen. Ich weiß, da steckt auch viel Arbeit hinter. Aber ja, ich glaube, viele weisen das irgendwie von sich und ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding. Deshalb würde ich von mir dann auch eher als Reisebloggerin sprechen und nicht unbedingt als Travel-Influencerin. Aber umgekehrt, ich finde, wenn man das auf den Wortstaben runterbricht, also jemanden zu beeinflussen, zu influenzen, hat das Bloggen sicherlich auch Komponenten davon. Also das jetzt zu negieren, wäre, glaube ich, auch komplett, also ja, wäre falsch.
Das mit dem Aspekt, dass man ja jemanden influenced, also beeinflusst, hast du schon echt schön beschrieben. Was hältst du eigentlich vom Instagram-Tourismus? Bedroht er die Blogger-Szene?
Ja, da bin ich irgendwie auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es erstmal schön, wie Menschen irgendwie miteinander kommunizieren und dass sie fotografieren und rausgehen und das mit anderen teilen. Also ich glaube, Instagram hat zum Teil einen schlechten Ruf, aber ich glaube auch, wenn man sich so eine bestimmte Blase kreiert, kann das total cool sein, wen man da kennenlernt und was für Denkanstöße man bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so eine Zielgruppenfrage ist, beziehungsweise wer nutzt die Plattform. Also ich glaube, dass viele doch für die Recherche noch auf Blogs zurückgreifen, weil die Informationen einfach ein bisschen dichter sind und man mehr verlinken kann zum Beispiel als auf Instagram. Ich glaube aber auch, dass viele sich wirklich davon inspirieren lassen, einfach rein vom Visuellen her. Und ich merke das bei mir selber auch, weil Hätte ich so eine Frage vielleicht vom Jahr bekommen oder die Frage, wie lässt du dich inspirieren für Reisen, hätte ich gesagt, ja, Online-Recherche und auf Blogs und von Tourismusbehörden und so. Und jetzt habe ich bei mir festgestellt, also gerade auch mit Corona, dass ich viel mehr nach Fotos schaue, weil ich wissen möchte, was gibt es Schönes in der Umgebung und dann gar nicht unbedingt nach Texten gehe, sondern wirklich nach Fotos. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass da gerade so eine Entwicklung stattfindet, dass ja, vielleicht Reiseblogs dann nicht mehr so angesagt sind wie Instagram. Und das sieht man, glaube ich, auch an den Zahlen, auch was so Werbeverträge angeht und so, ne? Also das verlagert sich schon, würde ich sagen.
Da sich ja auch einer, der einen Travelblog betreibt, informieren muss im Vorfeld, würde ich gerne mal wissen, wie viele Reiseführer besitzt du eigentlich?
Also ich habe sie noch nie gezählt, aber es ist ein ganzes Regal auf also so mit drei Ebenen. Also würde ich denken, Gott, also so 100 ist das bestimmt.
Wow, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich besitze keine 100 Reiseführer. Nimmst du die dann auch alle mit?
Ich nehme nicht alle mit. Ich habe meist einen dabei. Ich kaufe mir die manchmal auch im Nachgang und lese nochmal nach. Also es sind, glaube ich, nicht nur auch klassische Reiseführer, das muss ich dazu sagen, sondern auch so Länderberichte zum Beispiel oder ja, so Fettnäpfchenführer oder sowas. Da lese ich gerne dann nochmal nach oder vorweg, aber mitkommt eigentlich immer nur einer. Und es ist ja bei Reiseführern auch, dass man da das sozusagen verbinden kann, ne? Also wenn man sich den kauft, dass man dann auch so eine Online-Version bekommt, das nutze ich eigentlich auch ganz gerne, weil es ist schon praktisch, einfach nur das Handy dabei zu haben. Da sind irgendwie alle Informationen drin und man hat ja auch so viele andere Apps, die man noch nutzt, ne? Also um sich irgendwie ein Taxi zu rufen, Essen zu bestellen, zu navigieren, wandern und so weiter. Aber das Problem ist auch mit dem Handy, wenn man mal keinen Empfang hat oder es geht irgendwie aus, dann ist es auch gar nicht verkehrt, noch was in der Hand zu haben. Deshalb finde ich es immer ganz gut, irgendwie beides nutzen zu können.
Das war unser kleiner Ausflug in die Welt von Instagram, Reiseblogs und den manchmal tückischen Algorithmen. Doch selbst Reiseblogger scheinen auch mal ganz gerne auf Reiseführer zurückzugreifen. Wir haben uns wieder bei unseren Freunden und Verwandten umgehört. Wie ist das bei euch? Kauft ihr euch noch einen Reiseführer? Oder informiert ihr euch im Internet?
Also ich informiere mich viel mehr übers Internet, weil Reiseführer habe ich eigentlich fast keinen daheim.
Weil man schneller auf Informationen zugreifen kann und diese Informationen eben halt schneller verarbeiten kann.
Reiseführer, Empfehlungen, das Internet zur Ergänzung.
Ja, das Internet, also ein Reiseführer auf jeden Fall gar nicht.
Ich liebe einen Reiseführer. Weil ich finde, ein Reiseführer weckt vielleicht noch so ein bisschen mehr so Neugierde.
Anhand des digitalen Zeitalters, wo wir uns jetzt befinden, haben wir uns natürlich schon geändert. Also geändert insofern, das, was wir damals eben halt anhand von Kartenmaterial uns erlesen haben, haben wir natürlich heutzutage, oder diese Informationen ziehen wir uns heutzutage aus dem Internet.
Ich glaube, dass im Internet mehr so publike Orte mich erreichen.
Wenn es dann aber darum geht zu sagen, okay, wir wollen was erleben oder irgendwie einen Tag irgendwo hinfahren, dann sind wir einmal aufs Internet zurück.
Ich meine, dass man nicht die gleichen Ergebnisse hat, wenn man im Internet sucht wie im Reiseführer, ist ja klar. Ich meine, durch geschaltete Anzeigen kommt man ja auch, wenn man Städte sucht, ja durchaus auf Angebote, die gesponsert sind, die einem dann weiter oben angezeigt sind, die man dann vielleicht besucht, die man sonst nicht besucht hätte.
Wenn mich dann was anspricht bei Instagram, so ein Foto, und ich mir denke, boah, da muss ich unbedingt hingehen, dann würde ich schon behaupten, dass es mich dazu inspiriert, auch dahin zu fahren.
Durch die Information dann auf andere, noch interessantere Ziele, die ich gar nicht mehr im Fokus hatte, weitergeleitet werde und dann eben halt die Reisen halt noch interessanter gestalten.
Eigentlich denke ich schon, dass es immer noch welche gibt, die Reiseführer schon lieber haben, die einfach dieses feste Buch in der Hand haben wollen.
Natürlich habe ich auch lieber den Reiseführer dann dabei, als alles auf dem Handy nachzugucken.
Wenn wir zum Beispiel auch mal kein Internet haben.
Das nochmal irgendwie zusammengefasster, weil im Internet hat man ja ganz oft verschiedene Quellen, wo man dann immer mal wieder draufkommt, aber nicht so kompakt in einem Buch.
Weil ich meine, Reiseführer sind auf jeden Fall, müssen ja nachgefragt sein, zumal sie ja immer noch relativ viel produziert werden. Und ich meine, das Konzept des Reiseführers ist natürlich insofern schwierig, da eine Aktualität zu gewährleisten ja nicht einfach ist.
Der Reiseführer hat halt den Vorteil, dass er qualitativ geprüft ist, wenn er von einem guten Verlag kommt.
Und bei den Reiseführern kann ich einfach von der Quelle her schon sehen, wer unterwegs war und wer mir vielleicht auch mental am nächsten ist.
Über Facebook in Gruppen anmelde, zum Beispiel, wenn wir jetzt in ein bestimmtes Land wollen, dort eben halt einen regen Erfahrungsaustausch trete mit anderen Bloggern, die eben halt diese Reise schon gemacht haben, so oder ähnlich.
Guck eher, wenn es schon geplant ist. Wenn wir es geplant haben, dann nochmal so ein bisschen wie eine indirekte Bestätigung.
Den Reiseführer, den kann ich mir dann abends im Bett schon mal nochmal zu Gemüte führen. Das würde ich jetzt mit anderen Medien nicht so machen.
Und da kann man dann abends beim Glas Wein auch ein bisschen drin blättern.
Und ich behalte sie mir halt auch. Also ich gucke da auch mir das nochmal an später.
Wenn es mal wieder ins Reisen geht, eine größere Reise, würde ich auch wieder einen Reiseführer kaufen.
Man sieht also, sowohl der Reiseführer als auch der Reiseblog scheinen ihre Vor- und Nachteile zu haben. Folgt auf die zunehmende Digitalisierung also doch kein Aussterben des Reiseführers? Hierzu interviewte Alette Walter M. Weiß, der uns von den Vorzügen des Reiseführers erzählt und wie die Art des Reisens mit der Wahl des Mediums zusammenhängt.
Herzlich willkommen, Herr Weiß. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie leben in Wien und arbeiten als selbstständiger freier Autor und das mittlerweile seit knapp 35 Jahren. In dieser Zeit haben Sie bereits diverse Reiseführer für namhafte Verlage wie Dumont und Merian geschrieben, aber auch Sachbücher mit dem Schwerpunkt Islamische Welt. Neben weiteren journalistischen Tätigkeiten, unter anderem für Geo oder das Zeitmagazin, sind Sie auch Reiseleiter und Fotograf. Da liegt Ihr Schwerpunkt auf dem Iran und dem Südkaukasus, aber auch auf Vorderasien und Nordafrika.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Und als allererste Frage hätte ich für Sie, was unterscheidet Sie von einem Reiseblog-Autor?
Also erstens finde ich, dass zwar professionelle Reiseverlage die Form ihrer Bücher vorgeben, dass aber immer noch jedem Autor gewisse Freiräume überlassen bleiben, wo er welche Gewichtungen setzt. Nach eigener Expertise, Interesse und ein Instagram-Content-Developer wird sich eigentlich notgedrungen auf das Visuelle fokussieren müssen. Aber wenn ich 111 Orte im Iran aussuche, dann geht es mir auch darum, Orte zu finden, die in der Zeitgeschichte eine Rolle gespielt haben. Das heißt, an denen ich aufhängen kann, eine Geschichte, die es zu erzählen gilt, die dann möglichst in die Tiefe geht.
Auch Sie selbst schreiben ja Reiseberichte in vielfältiger Art und Weise. Was macht das Medium Reiseführer für Sie denn so einzigartig?
Der Reiz für mich, solche Bücher zu machen, besteht im Didaktischen, dass man etwas optisch, also etwas Visualisierbares, dann mit einer Story verknüpft, die auch einen Horizont eröffnet. Und ob das jetzt unbekannte Museen, an denen man Künstlerbiografien aufhängen kann, oder ein Grab eines Dichters, den bei uns im Westen niemand kennt, aber den die Iraner über alle Maßen schätzen und über den man dann was erzählen kann. Oder ob das ein Vulkan ist, an dem man dann die geologischen Besonderheiten einer Region aufdröseln kann, etc. etc. Das ist etwas, was optische Medien, die nicht in die Tiefe gehen, per Definition nicht leisten wollen und können.
Was würden Sie sagen, ist denn die wichtigste Aufgabe des Reiseführers?
Man kann eine gewisse Brückenschlagfunktion wahrnehmen und kann doch als Multiplikator bei Leuten, die ein Grundsensorium haben für fremde Kulturen, Verständnis schaffen und wenn die Buchreihe ermöglicht, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und strukturelle Inhalte zu vermitteln, dann kann man da durchaus auch aufklärerisch wirken. Das ist ja, jetzt abgesehen davon, dass man die Miete jeden Monat zahlen muss, für mich auch die Hauptmotivation. Wobei mir bewusst ist, es gibt natürlich Blogs, sind aber die Minderheit, die auch ins ernsthaft politische, geschichtliche, soziale gehen. Und da ist der Unterschied einfach im Wunsch, Wissen zu vermitteln, gar nicht groß.
Mittlerweile ist ja fast jede Information auch im Netz zu finden. Und da stellt sich mir die Frage, welchen Wert hat dann ein klassisches Buch heute überhaupt noch?
Ich habe in meiner Bibliothek Dutzende von alten Dumont-Kunstreiseführern. Die haben eigentlich also so zwischen 300 und 700 Seiten und haben lexikalischen Wert, der zeitlos ist. Das heißt, wenn ich heute über China oder über Vietnam und deren Geschichte oder Musikwissenschaft, musikologisches oder was auch immer wissen will, dann kann ich diese Art von Reiseführer, wobei das natürlich jetzt die Königsklasse ist, das ist mir schon bewusst, kann ich jetzt aus dem Regal nehmen, auch wenn es 1975 erschienen ist, und kann mir da immer noch wertvolle Informationen rausliefern.
Gerade im Zeitalter der Digitalisierung muss ja alles besonders schnell gehen und immer auf dem aktuellsten Stand sein. Da kann ein Reiseführer, der bei einer Restaurantschließung ja erst einmal überarbeitet werden muss, nur schwer mit Quellen aus dem Internet mithalten. Wie soll sich der Reiseführer also bei dieser Konkurrenz auf Dauer halten?
Wenn ich Sie jetzt einlade zu schauen, was Sie von dem, was Sie heruntergeladen haben in den letzten 5 Jahren, auf Knopfdruck alles gleich wieder anschauen können. Das klingt im ersten Moment so schön, aber letztlich tut es keiner, weil alles verschwindet in der Müllhalde, in der digitalen, und ist nie wieder auffindbar. Wenn ich hier zu meiner Bibliothek gehe, dann finde ich letztlich, ob es jetzt dünn oder dick oder gehaltvoll oder oberflächlich ist, aber das Buch und holen wir es raus. Und dann habe ich vielleicht sogar noch was angestrichen und erinnere mich vielleicht sogar, wo ein besonders stimmungsvolles Essen war oder ein Konzertbesuch. Also manchmal ist das Herkömmliche und Traditionalistische, wenn man ehrlich zu sich ist, das ist fast schon ein bisschen Werberede, gar nicht so überholt, wie man immer tun will.
Auch wenn Sie sagen, der klassische Reiseführer ist nicht völlig überholt, hat sich sicher einiges in Ihren 35 Jahren als freier Autor verändert. Wo sehen Sie denn einen Wandel in Ihrer Branche?
Also natürlich merke ich das auch einerseits von den verkauften Zahlen. Wenn Sie einen Wien-Reiseführer bei Dumont vor 30 Jahren am Markt hatten, da gab es halt, sage ich mal, noch 10 andere Wien-Reiseführer, und ein Dumont hat als Marke halt einen gewissen Startvorteil gehabt gegenüber etlichen wenigen, den paar weniger Bekannten. Und heute haben Sie in der Buchhandlung wahrscheinlich 1,5 Meter Wien-Führer, und ein weiterer Meter steht nicht in der Buchhandlung, weil der Händler sagt, er hat den Platz dafür nicht. Dass der Gesamtkuchen nicht im gleichen Ausmaß gewachsen ist über die Jahre, versteht sich. Zumal, wie anfangs gesagt, ja viele, vor allem jüngere Reisende, gar nicht mehr einen herkömmlichen Reiseführer kaufen. Und so wie das Reisen insgesamt, und ich spreche jetzt nicht vom Pauschaltourismus auf Teneriffa oder in Rimini, den hat es auch schon in den 60er und 70er Jahren gegeben. Aber das, was mit Informationsvermittlung, mit Bildungsanspruch zusammenhängt, das Reisen, das gibt es immer noch. Aber das wird völlig überlappt im Wirtschaftlichen, aber auch rein zahlenmäßig von den Leuten, die eigentlich nicht unbedingt wissen, warum sie nach A oder B fahren, Hauptsache sie fahren hin. Weil für diejenigen dann vielleicht mehr auch um eine Stillung eines emotionalen Bedürfnisses geht, als um den etwas mehr verstehen zu wollen im alten aufklärerischen Sinn.
Die Konkurrenz auf dem Markt ist ja hoch. Ich denke, da muss sich zwangsläufig ja noch mehr verändern. Wie sieht Ihre Vision für die Zukunft des Reiseführers aus?
Ich denke, dass es hybride Nutzungsformen geben wird. Von der Destination abhängend, der schnelle Städtetrip nach Italien oder Spanien wird immer mehr digital bedient werden. Die Kulturreise, die längerfristige, eher noch auch durch ein Printprodukt. Ich glaube auch, dass die qualitätvolleren Inhalte im digitalen auf Bezahlmodus werden sein müssen. Ich bin aber Realist genug, dass die große Mehrheit der Inhalte, nämlich der kurzfristigen, oberflächlich serviceorientierten, aktuellen, immer mehr, nicht nur im Digitalen, das tun sie ja ohnehin schon, sondern auch im nicht kommerziellen oder überhaupt im Marketingbereich fließen werden.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie als Autor von neueren Formaten wie Reiseblogs oder Influencern auf Instagram verdrängt werden?
Der Reiseführer muss immer mehr um seine Daseinsberechtigung kämpfen. Die Mediengeschichte ist eine lange Reihe von Innovationen, wo immer, wenn etwas radikal Neues auf den Markt kam, die Auguren gemeint hätten, das bisherige ist dem Tod geweiht. Also ich rede nur von Gutenberg zum Radio und vom Radio zum Fernsehen und vom Fernsehen zum Internet. Und siehe da, je weniger Arbeitszeit die Menschen haben, desto größer ist ihre Bereitschaft, Medien zu konsumieren. Und es ist letztlich für alle Platz.
Was für ein schönes Fazit für unsere Podcast-Folge. Es gibt bei der Wahl zwischen Reiseführer und Travelblog kein richtig oder falsch und auch kein Entweder-Oder. Die Reiseplanung ist so individuell wie jeder Reisender und jede Reisende. Einige folgen den Empfehlungen von Freunden und Verwandten. Andere lassen sich gerne im Reisebüro beraten und manche brechen ohne festes Ziel auf und lassen sich treiben. Dabei haben wir die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Informationsquellen die für uns beste Kombination zu erstellen. Und ist es nicht eine schöne Entwicklung, dass wir so die Nachteile des einen Mediums mit den Vorteilen des anderen Mediums ausgleichen können?